Brüder und Schwestern, der Lobgesang Marias soll uns jetzt beschäftigen. Das sogenannte Magnificat. Magnificat kommt von Magnificare, groß machen, erheben. Und spiegelt uns den Anfang, aber auch den Tenor und die Quelle und das Ziel dieses einmalig schönen Liedes wieder. Denn hier wird Gott erhoben und groß gemacht. Ja, man könnte das Magnificat der Maria wohl die Krönung der Lobgesänge nennen, wenn es nicht noch andere Lobgesänge gäbe, die eben im Himmel gesungen werden und die noch gewaltiger und noch schöner sind. Aber es ist zumindest die Krönung der irdischen Lobgesänge. Die himmlischen Lobgesänge sind ja etwas ganz Besonderes. Wir werden ja in unserer fünften Einheit da auch noch einen Einblick versuchen. In der alten Liturgie, oder besser gesagt in der altkirchlichen Liturgie, wusste man das noch, dass unser Singen hier auf Erden, wenn es Gott dient und Gott die Ehre gibt, nur ein Widerhall himmlischer Lobgesänge ist. Oder anders gesagt, ein Einstimmen in einen himmlischen Engelgesang. So lass auch unsere Stimmen uns mit ihnen vereinen, so hieß es früher in den Abendmahlsliturgien. Also da gibt es nochmal ganz andere Lobgesänge, aber hier auf Erden haben wir ganz bestimmt im Lobgesang der Maria ein, ja, möchte fast sagen, ewiges Vorbild. Inhaltlich ein Kosmos, umfassend werden wir hier in das Handeln Gottes hineingenommen, in sein segnendes, in sein Gnadenhandeln, aber eben auch in sein Strafhandeln. Wir werden hineingenommen in seine ganzen Pläne mit dieser Welt und mit der Menschheit. Und wir werden hineingenommen noch einmal in das, was er durch das Volk Israel vorhat. Wir finden wieder eine ganz besondere, spezielle Struktur, in der sich dann auch wieder in der Symbolik der Heilige Geist dokumentiert. Darauf will ich gleich noch eingehen, aber zunächst einmal die schlichte Tatsache sollte uns auch ja erstmal wichtig werden, dass hier eine Frau gewürdigt wird und gesegnet wird, begnadigt wird zu diesem Lobgesang. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, wenn man ja das Schicksal der Frau insgesamt in dieser Welt betrachtet, in den Kulturen dieser Welt, im Judentum, im Islam heute. Ja, man könnte auch sagen, um eine moderne Ideologie noch heranzuführen, im Kommunismus, da war die Frau doch mehr oder minder ein Objekt und ein ja, Verfügungsobjekt, entweder durch den Staat oder durch den Mann, durch die Gesellschaft. Was hat Christus, was hat wirklich ja, das Christentum der Frau alles geschenkt? Man muss nur nicht gleich auf den Zug der sogenannten Gleichberechtigung aufspringen, aber eine Gleichwertigkeit, eine Gleichrangigkeit und eine Gleichbegnadung der Frau finden wir nun in jedem Fall. Ja, ich möchte auch kurz noch etwas Grundsätzliches zum Loben sagen. Das Loben Gottes kann man ja als eine Sonntagsaktivität der Christen bezeichnen und das wäre natürlich nicht angemessen. Als eine Sonntagsaktivität der Frommen oder als eine Aktivität für besonders schöne Stunden und Tage, wo sich der Mensch nun wirklich in Gott geborgen sieht oder wo er mit Christen zusammen ist und dann eben es leichter fällt, ein Loblied zu singen. Das wäre bestimmt dem biblischen Lob nicht angemessen. Das Lob Gottes ist einfach in einer ganz grundsätzlichen Weise für uns Menschen wichtig. Es ist eine elementare Voraussetzung für unser geistliches, für unser geistiges, für unser seelisches und für unser leibliches Wohlbefinden. Diese Zusammenhänge macht man sich sehr selten klar. Ich will das mal ganz drastisch klar machen mit einem Zeitungsbericht, den ich mir herauskopiert habe. Schwermut, übermäßiger Ärger und Frustration belasten das Herz-Kreislauf-System. Schwerwiegende Folgen haben solche psychischen Strapazen, vor allem dann, wenn der Betroffene bereits an einer Herzkrankheit leidet. Depressive Menschen sterben rund 4-mal so häufig an den Folgen eines akuten Herzinfarkts wie solche mit sonnigerem Gemüt. Weshalb anhaltende Niedergeschlagenheit der Gesundheit so sehr zusetzt, lässt sich zwar noch nicht mit Sicherheit sagen. Eine mangelnde Ausgewogenheit des autonomen Nervensystems scheint daran jedoch maßgeblich beteiligt zu sein. Ich finde solche Meldungen immer interessant, die eben die Ganzheit des Menschen unterstreichen. Die ganz enge Verzahnung und Verflechtung von Leib, Seele und Geist. Wir können tatsächlich durch, wie es hier so schön ausgedrückt ist, ein sonniges Gemüt leibliche Vorgänge steuern und leibliche Beschwerden, ja, zumindest in die Richtung einer Heilung führen. Ich finde, das ist sehr interessant. Und wir wissen als Christen, wie wir zu einer seelischen Ausgeglichenheit kommen. Im Grunde nur dadurch, dass wir die Gemeinschaft mit Gott stärken. Und wie stärken wir die Gemeinschaft mit Gott? Immer so, ja, dass wir Christus suchen, dass Christus uns wieder neu wichtig wird, dass wir unserer Ohnmacht bewusst werden und die Allmacht Gottes sehen und dass wir in unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit den Heiland wieder neu ergreifen und uns wieder Vergebung und Zuversicht erbitten. Das ist doch die Begegnung mit Gott, die uns die Ausgeglichenheit und die das sonnige Gemüt verschafft. Und deswegen ist das Lob Gottes tatsächlich keine Sonntagsbeschäftigung für besonders schöne Stunden, sondern sollte die tägliche Melodie sein und man sollte sich natürlich auch jeden Morgen beim Gebet ein Dank und ein Lob antrainieren. Also dieses Wort lehren im biblischen Zusammenhang heißt nichts anderes als Training. Ja? Jesus war ein Lehrer, das wissen wir, er hat gelehrt, er hat das Volk gelehrt, er hat die Jünger gelehrt, aber wenn man es vom Hebräischen her richtig übersetzt, ist das ein Training gewesen. Ja, er trainiert die Jünger ein in das Leben mit Gott. Und so müssen wir es eben auch täglich machen. Also diese Lobgesänge, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind, ich sage mal, ganzheitliche Hygiene, ganzheitliche Medizin. Jetzt ein paar Sätze zur Struktur. Auch dieser Lobgesang hat eine vom Geist gewirkte innere Struktur. Wir finden 4 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden Seele und Geist aufgerufen, Gott zu loben. Im zweiten Abschnitt wird der Anlass zum Lob benannt. Im dritten Abschnitt werden uns 4 Gründe, ich könnte auch sagen 4 Lobobjekte vorgestellt, die nun wirklich Grund zum Loben abgeben, nämlich Gottes Macht, Gottes Heiligkeit, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Zorn. Und im vierten Abschnitt geht es dann um die großen endgeschichtlichen und ewigen Pläne Gottes, die er durch sein Volk Israel dann zur Ausführung bringen lässt. So finden wir eigentlich eine Siebener-Struktur wieder. Ja, also im ersten Abschnitt ein Teil, im zweiten Abschnitt ein Teil, im dritten Abschnitt vier Teile und im vierten Abschnitt wieder ein Teil. Das ergibt zusammen sieben und wir sind wieder bei der göttlichen Vollkommenheit. Wir sehen also, hier spielt die Zahl sieben wieder eine große Rolle. Und die Zahl 4 steht ja biblisch gesehen für die irdische Vollkommenheit. Die 7 steht für die göttliche und die 4 für die irdische. 4 Himmelsrichtungen. Wir finden in der Johannes-Offenbarung die 4 immer wieder an besonders maßgeblicher Stelle, sodass wir hier sagen können, im Lobgesang der Maria spiegelt sich die göttliche und die irdische Vollkommenheit wieder. Also auf solche Feinheiten sollte man unbedingt achten. Das ist alles eine Botschaft. So, nun gehen wir mal in die einzelnen 7 Schritte hinein und stellen also zunächst fest, dass Maria hier vom Geist geleitet ihre Seele und ihren Geist zum Loben auffordert. Und nicht nur auffordert, sondern das Loben auch praktiziert. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, einmal über die Seele kurz nachzudenken. Da herrschen ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, was eigentlich eine Seele ist und wie die menschliche Seele so aufgebaut ist. Das kann man aus der biblischen Anthropologie ganz gut erheben, also aus der Menschenkunde oder aus dem Bild des Menschen, so wie es in der Bibel vertreten wird. Da wird uns deutlich gemacht, dass unsere Seele 3 Funktionen hat. Nämlich das Denken, das Wollen und das Fühlen. Das sind seelische Funktionen, die alle wunderbar gemacht sind von Gott, die natürlich alle 3 pervertiert sind durch den Sündenfall, das wissen wir. Aber es sind Funktionen, die nun hier für einen Christen wieder in ihre eigentliche Aufgabe hineingestellt werden können. Und das finde ich das Abenteuerliche. Und deswegen nenne ich gerne diesen Begriff des Trainings. Wir können unser Denken, unser Wollen und unser Fühlen trainieren. Das Denken kann man trainieren, göttliche Inhalte zu denken. Professor Walter Smith hat uns in Krelingen immer erzählt, passt bloß auf, dass ihr euer Denken mit den richtigen Inhalten füllt. Und er hat immer das Beispiel mit der Kaffeemaschine gebracht oder nicht Kaffeemaschine, Kaffeemühle gebracht. Ja, wenn man eine Kaffeemühle mit kleinen Steinen füllt und versucht, da was hinzukriegen, dann ist sie schnell kaputt. Und wenn man das menschliche Denken lange genug mit falschen Inhalten füllt, geht es kaputt. Das ist das Problem. Und viele haben ein kaputtes Denken und wissen es nicht. Sie können keine göttlichen Inhalte mehr denken. Die glauben eher an eine Selbsterschaffung der Welt, als daran, dass es einen Schöpfer gibt. Bis in die höchsten Kreise hinein. Ja, jetzt hat der Ratsvorsitzende sich wieder abfällig über den Kreationismus geäußert. Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ja, natürlich muss man nur nicht jede Einzelheit im Kreationismus nachvollziehen, aber die Grundauffassung, dass diese Welt erschaffen wurde von einem tätigen und lebendigen Gott und bis heute erhalten wird, Hebräerbrief, ganz deutlich, nicht wahr? Durch Christus hat jedes Atom seinen Platz und jedes Molekül. Diese biblische Grundeinsicht, die muss man doch als Christ vertreten und ein ganz deutliches Nein sprechen zu allen evolutionistischen und darwinistischen Auffassungen. Also, dass sich die Kirche bis heute noch nicht dazu durchgerungen hat, dem Darwinismus eine Absage zu erteilen, ist ein geistlicher Skandal. Also unser Denken muss erstmal korrigiert werden. Und ich bin heute noch dankbar, nachdem ich Christus finden konnte, wie begierig ich damals geworden war, die Bibel neu zu sehen und neu zu erforschen. Und zum Glück damals eben den Professor Walter Smith und dann später den Professor Gitt kennenlernen konnte, die mir mein theologisch, sag ich mal, ziemlich bankrottes Denken wieder auf die Sprünge geholfen haben. Jetzt habe ich wieder einen Vortrag von Professor Gitt hören können, der mir viel geholfen hat, weil ich an bestimmten Wundergeschichten der Bibel immer noch Probleme hatte. Zum Beispiel, ja, wie ein Petrus gebunden im Gefängnis und bewacht von römischen Soldaten plötzlich da befreit werden konnte. Ja, das sprengt ja alle Vorstellungskraft. Und Professor Gitt hat darüber einen Vortrag gehalten und hat gesagt, ja, der wurde aus der dritten in die vierte Dimension herausgeholt und hineinversetzt. Und dann, als er aus dem Gefängnis draußen war, wieder in die dritte Dimension zurückgestellt. Das war mir eine Hilfe. Ja, ein Engel Gottes kann in diese Dreidimensionalität eingreifen und kann uns vorübergehend in die vierte Dimension versetzen und uns dann wieder zurückstellen. Warum eigentlich nicht? Also ein erneuertes Denken, ja, hat plötzlich Raum für Gottes Handeln. Und das ist wunderbar, wenn man das sich antrainieren kann und wenn man da auch immer wieder einen Fortschritt machen kann. Genauso ist es mit unserem Wollen. Unser Wollen muss auch trainiert werden. Viele fragen nach dem Willen Gottes. Ja, was ist der Wille Gottes? Ja, und machen sich da so viele Beschwerden. Nach Römer 12, Vers 2 ist es gar nicht so schwierig, den Willen Gottes zu erkennen. Ja, prüft, was der Wille Gottes ist, sagt Paulus dort. Also das wollen wir nicht komplizierter machen, als es ist. Außerdem äußert sich Gott ja auch oft über seinen eigenen Willen. Ja, wir brauchen ja nur die Gebote, wir brauchen ja nur den Aufruf zur Heiligung, wir brauchen ja nur die paulinischen Ermahnungen ernst zu nehmen, dann wissen wir genau, was der Wille Gottes ist. Und nun gilt es eben, unseren Willen an den Willen Gottes heranzuführen. Das ist das Training unseres Willens. Und dabei Jesus vor Augen zu haben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also das Willenstraining ist wahrscheinlich, sage ich mal, doch eine insgesamt sehr harte Übung. Und jemand hat mal gesagt, dass es viele halbbekehrte Christen gibt. Ich denke das wohl auch. Die sind nur zu Jesus gekommen, aber sie sind nicht von sich weggegangen. Eine Bekehrung zum Herrn ist im Grunde ein Doppelvorgang. Ja? Man geht zu Jesus, aber man geht auch von dem eigenen Willen weg. Man muss einmal, um es hart zu sagen, seinen Willen gekreuzigt haben und sagen, Herr, ich will nicht mehr mit meinem Kopf durch die Wand. Ich will nicht mehr mein Leben nach meinem Gustus gestalten. Du sollst wirklich der Herr sein. Das sollte man doch als Christ irgendwann mal in einer heiligen Stunde gesprochen haben. Sonst bleibt man eben immer in Dauerkonflikten. Wenn man das nicht einmal geäußert hat, nicht mal seinen Willen preisgegeben hat an den dreieinigen Gott, dann ist der Wille noch so stark, dass er andauernd ja, im Clinch liegt mit dem Heiligen Geist und man viel Kraft und Zeit, wie soll ich sagen, verpufft und verschleudert durch diesen ewigen Kampf. Den Kampf gibt es natürlich dann auch noch, nicht wahr, wenn wir unseren Willen Gott übereignet haben. Aber wenn wir ihn einmal übereignet haben, fallen alle Einzelübereignungen leichter und man hängt dann nicht mehr so fest. Ja, und auch das Fühlen muss trainiert werden. Ist ja interessant. Meistens denken die Leute, dass das gar nicht geht. Ja, ich fühle mich so. In manchen Bibelarbeiten oder Auslegungen wird heute gefragt, was fühlen Sie, wenn Sie diesen Text hören oder lesen? Das finde ich eine völlig unangemessene Frage. Ja, denn auf das Gefühl kommt es ja nun eigentlich überhaupt nicht an. Denn das Gefühl ist doch ein zu trainierender Gegenstand. Ja, wir können doch unsere Gefühle trainieren. Paulus sagt, freut dich, freut euch. Und dann sagt er im Philipperbrief, ja, und abermals sage ich, freut euch. Das ist doch ein Trainingsprogramm. Denn nach Römer 14, 17 besteht Christentum in Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt also, es muss doch wohl möglich sein, uns in die Freude Gottes einzutrainieren. Angesichts natürlich vieler mieslicher Lebensumstände. Das darf man natürlich nicht außen vor lassen. Wir basteln ja uns hier nicht eine heile Welt im Vogelkäfig. Aber inmitten aller Beanspruchungen, inmitten aller Infragestellungen, Anfechtungen, Versuchungen, darf doch die Freude antrainiert werden. Ich hatte jetzt in einem ganz kleinen Hauskreis in Hamburg einen Dienst und das war so erquicklich, wie der Hauskreisleiter, der hat seine Prägung da von der Hütte Geborgenheit, von der Gertrud Wehl, von der Zigeunerarbeit, wie der auf mich zukam, ja, und einfach eine Freude ausstrahlte und sagte, dass Sie heute hier sind, lieber Bruder, ich freue mich ja so von Herzen. Ja, das war so, so umwerfend. Und dann hatte ich meine Uhr dort vergessen und dann musste ich am nächsten Tag anrufen. Und da hatten wir noch ein so schönes Telefongespräch und er sprudelte über von Freude, ja. Und das sollte doch so mehr oder minder unsere Lebensmelodie werden, wird sie aber nur, wenn wir uns trainieren. So ist das. Man darf sein Gefühl nicht freie Bahn lassen. Im Übrigen ist das wahrscheinlich auch geschlechtsspezifisch ein bisschen unterschiedlich. Ja? Die Frauen, die müssen lernen, mehr lernen, denke ich, als die Männer, ihr Gefühl dem Geist zu unterordnen und die Männer müssen mehr lernen als die Frauen, ihr Verstand, ihr Denken dem Geist unterzuordnen. Und ich denke, auch der Geist soll und muss hineingenommen werden. Maria sagt, mein Geist freut sich Gottes. Was ist denn der Geist? Der Geist, unser Geist ist eigentlich unser Ich, unser Persönlichkeitszentrum, unser Ich-Bewusstsein. Und solange wir noch nicht an Jesus Christus glauben, sagt Paulus, sind wir tot in den Sünden. Tot heißt nicht, dass da nichts da ist, sondern tot heißt, unsere Funktionen sind noch gelähmt. Die können noch nicht so arbeiten, wie sie gerne wollen und sollen. Und wenn der Geist tot ist, dann ist er kein Kommunikationsorgan mit Gott. Und das will er aber gerne sein, das soll er sein. Und durch die Neugeburt eines Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes wird der Geist wieder lebendig und wir können plötzlich auf den Geist Gottes hören. Und der Geist Gottes fängt an, mit unserem Geist zu reden. Da gibt es jetzt eine Kommunikation. Man versteht plötzlich die Bibel und man kann Einblicke gewinnen in Gottes Wesen und Charakter und man freut sich und man kommt weiter. Römer 8, Vers 16, der Geist, nicht wahr, gibt Zeugnis, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Nämlich, was für ein Zeugnis? Dass wir Gottes Kinder sind und dass wir einen Vater haben und in der Geborgenheit, in Zeit und Ewigkeit leben dürfen. Das ist das Trainingsprogramm der Maria. Zweiter Punkt, der Anlass. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Darüber freut sich die Maria. Das ist ja nun ein interessanter Anlass. Und wir wissen aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift, wie wichtig die Niedrigkeit ist. Das ist hier nicht etwa die soziale Stellung der Maria, die hier eine Rolle spielt, also dass sie nun sozusagen außen vor ist, vor der hohen Gesellschaft, das ist hier nicht gemeint. Sondern es ist die innere Haltung gemeint. Tapenosis heißt das Wort im Griechischen, das ist die innere Niedrigkeit. Man könnte auch sagen, die Demut. Man könnte auch sagen, mit der Bergpredigt, die Armut im Geist. Darüber rätseln ja auch die Leute immer wieder. Was ist denn eine Armut im Geist? Glückselig sind die, die arm sind im Geist, heißt es in der Bergpredigt, Matthäus 5. Im Grunde genommen ist das das Gleiche. Das sind die Menschen, die eben nicht auf ihren eigenen Geist vertrauen. Die wissen, dass sie den Heiligen Geist brauchen. Das sind die Leute, die arm sind im Geist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir arm sind im Geist. Das heißt kein geistiges Kleinrentnertum, ja, also in dem Sinne, dass wir uns möglichst ungebildet lassen, sondern das heißt, ich vertraue nicht mehr auf meine Erfahrung, ich vertraue nicht mehr auf mein Feeling, ich vertraue nicht mehr auf mein Lebensmanagement, sondern ich gehe in den Tag hinein und bitte Gott um Führung und Leitung und Bewahrung, weil ich weiß, ich schaffe das alleine nicht. Ich kriege meinen Tag nicht hin. Ja, ich setze die falschen Prioritäten, ich sage das Falsche zur falschen Zeit, ja, vertrödle meine kostbare Zeit, ereifere mich über Dinge, die Lappalien sind. Ja, ich kriege mein Leben nicht gesteuert. Ja, ich brauche Gottes Kraft und Gottes Geist. Ja, das sind die, die arm sind im Geist. Und Maria freut sich, ja, dass Gott die Armen im Geist, die Niedrigen und die Demütigen besonders in den Blick nimmt. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Einübungsfrage. Wir sind ja nicht immer demütig. Aber man kann doch an einigen Beispielen im Leben der Maria ablesen, dass sie sich eingeübt hat in die Demut. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kapiere das alles nicht, aber bitte, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Demut. Oder da bei der Hochzeit zu Kana, da hat sie das wahrscheinlich auch nicht kapiert, was da so alles vor sich ging. Aber das sagt sie doch. Was er euch sagt, das tut. Ja, das ist auch Demut. Ja. Ich kann es euch nicht erklären, ich weiß nicht, warum das jetzt alles so geschieht, aber bitte, was er euch sagt, das tut. Es gibt im Alten Testament bei den Sprüchen und im Neuen Testament im 1. Petrusbrief einen Satz, der hier letztlich Schlüsselfunktion hat, und der Satz lautet: Den Demütigen gibt Gott Gnade. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Wer diesen Weg, griechisch gesprochen, der Tapenosis, der Niedrigkeit geht, der ist der Gnade Gottes am nächsten. So, nun kommen wir in diese vier Gründe. In kurz gefasster, komprimierter Form schildert uns Maria Gründe, wofür sie Gott loben möchte, mit Seele, mit ganzer Seele und mit vollem Geist. Sie lobt die Macht Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Barmherzigkeit und das vierte ein bisschen schwierig, sie lobt auch den Zorn Gottes. Aber da wollen wir dann gleich später noch dazu kommen. Gehen wir mal schrittweise vor und beginnen mit der Macht Gottes. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. Also plötzlich steht die Macht Gottes vor ihrer Seele. Die Macht Gottes muss man ja nun wirklich auch erstmal erglauben. Das ist ja nicht so, dass die Macht Gottes sozusagen überall unmittelbar greifbar wäre. man könnte sogar sagen, dass sich am Kreuz Christi das pure Gegenteil von Macht dokumentiert. Also wer wirklich das Christentum bis zum Kreuzesweg durchdenkt, der hat es gar nicht so einfach, an die Macht Gottes zu glauben. Und wer den Triumph des Bösen in dieser Welt täglich durch die Nachrichtenschwemme übergestülpt kriegt, man kann sich ja oft gar nicht mehr retten davor, der hat es auch nicht so leicht, an die Macht Gottes zu glauben oder an die Allmacht Gottes. Da muss man sich hindurch glauben. Aber ich denke, es gibt Wege, es gibt Glaubenswege, uns die Macht Gottes unverbrüchlich fest vor Augen zu stellen. Wir wünschten ja oft, ja, dass sich Gott so richtig mal kräftig dokumentiert. Ja, also ich habe oft Verständnis gehabt für den Jona. Ja, der sitzt da und denkt, ja, jetzt müsste doch eigentlich mal das Gericht kommen. Ja, und wartet nun ab, dass der Himmel aufgeht und das Strafgericht über Ninive einbricht. Und wird aber in dieser Erwartung getäuscht. Und Gott sagt, sollte ich mich nicht erbarmen über so eine große Stadt? Und das Jona-Buch geht ja dann damit aus, mit dieser Frage, und über so viele Tiere, sehr interessant, nicht wahr, dass Gott sogar die Tierwelt hier mit einbezieht. Also die Macht Gottes ist eine verborgene Macht, so müsste man sagen. Luther hat sich sehr viel Gedanken gemacht über die Machtfrage, über die Allmachtsfrage. Und er hat gesagt, Gott liebt es, seine Macht e contrario zu zeigen. Im Gegenteil dessen, was man erlebt. Das ist schon ein tiefsinniger Gedanke. Und Luther begründet den Gedanken auch. Er sagt, Gott will den Glauben. Er will den Glauben. Und der Glaube, der muss nun mal in das nicht erfassbare, in das nicht sichtbare hineinglauben, sonst ist es kein Glaube. Ja, wenn Gott jetzt mal für 5 Minuten den Himmel öffnete, wäre ja denkbar, ja, und seine himmlische Allmacht da offenbarte, dann würden 6 Milliarden Menschen, oder 6,5 sind es mittlerweile, sofort auf die Knie gehen. Wäre kein Problem für Gott. Aber er macht es nicht. Weil er nicht dieses Böglingstum will. Ja, er will keine Marionetten. Er möchte glaubende Menschen, die seine Allmacht in der scheinbaren Ohnmacht erglauben. Denn das Kreuzesgeschehen ist scheinbare Ohnmacht. Also die großen Dinge, die Gott tut und die er hier auch an Maria tut, die muss man erstmal erglauben. Und dass das eine große Sache ist, dass er eine wildfremde Frau irgendwo am Rande der Gesellschaft, ja, eine Engelerscheinung kriegt, dass das eine große Sache ist, aus der Weltgeschichte sich entwickelt. Wer konnte das damals ahnen? Aber Maria hat es tatsächlich schon gemerkt und schon gewusst. Die großen Dinge, die gehen oft ganz klein los. Gott liebt es, ja, so im Unscheinbaren zu arbeiten. Und plötzlich ist dann etwas Gewaltiges vorhanden. Ich kenne einen Mitarbeiter von Campus für Christus, der erzählte mir mal, wie er zum Glauben gekommen ist. Er war überzeugter Kommunist. Andreas Solimoschi heißt der. Und er sagte, als überzeugter Kommunist, ungarischer Kommunist war er, war er natürlich immer drauf und dran, nun auch Christen zum Marxismus zu bekehren. Und er sagt, ich konnte es gar nicht vermeiden, ich musste eines Tages mal die Bibel in die Hand nehmen. Und dann hat er die Bibel sozusagen kritisch mit marxistischen Augen zerpflücken wollen und wird überwältigt. Wird überwältigt durch das Zeugnis, durch das schlichte Zeugnis der Heiligen Schrift von Gottes Liebe und hängt seinen Marxismus an den Nagel und wird ein bekennender Christ, der dann natürlich bestens geschult ist im Umgang mit Kommunisten und Marxisten. So klein kann es losgehen und so groß können Auswirkungen sein. Also die Allmachtsfrage ist, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen heikel, aber doch mit großem Feingefühl anzufassen, damit wir nicht an der scheinbaren Ohnmacht Gottes verzagen, sondern uns durch die scheinbare Ohnmacht zur wahren Allmacht Gottes hindurch glauben. Denn der wahrhaft Mächtige, der kann es sich leisten. Ja, nicht wie der große Weltenherrscher aufzutreten. Der wahrhaft Mächtige, der kann es leisten. Ganz im Hintergrund, unscheinbar, ja, irgendwo verborgen sein Werk zu tun. Das ist die wahre Größe, die sich nicht so mit Muskeln aufplustert. So, dann lobt sie die Heiligkeit Gottes, den heiligen Namen Gottes. Die Heiligkeit Gottes, das ist natürlich seine vollkommene Reinheit und Unbeflecktheit von allem Bösen und Schlechten. Muss man sich mal vorstellen, nicht wahr? Gott sieht jede Sekunde in den unendlichen Schmutz dieser Welt hinein und bleibt trotzdem rein. Pastor Kemner hat öfters mal erzählt, durch die vielen Beichten, die er gehört hat, und durch den Blick in den Menschen, was der Mensch ist und wozu er fähig ist, stand er einige Male in der Gefahr, ein Menschenverächter zu werden, ja, ein Menschenfeind zu werden. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Wenn man immer wieder den Schmutz der Menschen ja, sich auftischen lassen muss, das ist nicht so einfach. Und wenn Gott jede Sekunde den ganzen Schmutz dieser Welt zur Kenntnis nehmen muss, ohne dass sein Innerstes befleckt wird, das ist wahrhaftige Heiligkeit. Und dieser heilige Gott, der nimmt uns sozusagen an der Hand und will uns heiligen, will uns selber heilig machen. Es gibt ja diese Rede, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Ich finde, das ist immer nur die halbe Wahrheit, wenn man das so formuliert. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Natürlich nimmt er mich so an, wie ich bin, aber er lässt mich nicht so. Ja? Er will mich doch aus dem Schmutz, aus der Sinnlosigkeit meines Daseins ja, in seine Heiligkeit hineinholen. Er hat doch Sehnsucht, nicht nur nach Gemeinschaft mit mir, sondern Sehnsucht danach, dass ich ihm ähnlich werde. Er will doch aus mir ein Ebenbild machen. Ich finde eine ganz gewaltige Stelle, Johannes 14, 23, dass der dreieinige Gott in uns Wohnung nehmen will. Das ist ja das Gewaltigste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dieser riesige, unendlich große, allmächtige Gott will in uns Wohnung nehmen. Und es heißt an dieser Stelle Johannes 14 sogar feste Wohnung. Dauerhafte Wohnung, ewige Wohnung. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für Wohnen. Einmal das vorübergehende Wohnen, das Zelten. Das Wort Gottes zeltete unter uns, ja, das wissen wir aus dem Johannesprolog. Und die Stiftshütte war ein Zelt. Ja. Also in dieser Welt, sozusagen, in dieser vergänglichen Welt, kann Gott keine feste Wohnung beziehen, weil die Welt vergeht, ist ja klar. Aber in einem geistlich erneuerten Herzen, da nimmt Gott feste Wohnung. Das ist außerordentlich tröstlich. Ja? Wir sind sozusagen in Ewigkeit mit ihm verbunden. Das ist der Lob der Heiligkeit Gottes. Und dann kommt die Barmherzigkeit Gottes. Sie wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Auch hier gilt es, eigentlich ein Trainingsprogramm immer wieder anzupacken, weil der Teufel in der Lage ist, uns das Bild der Barmherzigkeit Gottes zu vernebeln. Tja, und auch Weltmenschen kommen dann an, ja, was ist mit dem Tsunami, 230.000 Menschen, und das nennst du barmherzigen Gott, und guck dir mal die Altenheime an und guck dir meine Mutter an, wie die 20 Jahre leiden musste. Ja, und dann wird man überschwemmt mit solchen Vorhaltungen und dann soll man Rede und Antwort stehen, dass Gott barmherzig ist. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Tja, da muss man sich auch wieder hindurch glauben und man muss dem anderen, der das noch nicht so sieht, wenigstens mal ein paar Minuten abringen, ja, dass man ihn an die Hand nimmt und ihm Einblicke schenkt in Gottes Herz. Wie dieses Herz offen ist und wartet auf jeden Menschen. Und da muss man ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn sich mal wieder klar machen, wie Gott doch diesem sogenannten verlorenen Sohn letztlich die Treue hält, die offenen Arme, das Herz, das Vaterherz und das ganze Erbe. Also wenn man sich diese Geschichte mal genauer anguckt, das ist ja hochinteressant. Man denkt immer, ja, wenn du deine Sünden bekennst vor Gott, dann ist alles wieder in Ordnung. Aber diese Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt das gar nicht. Der Sohn, der kommt zurück und da kommt schon der Vater ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Der hat noch gar nicht seine Sünden bekannt. Das ist sehr interessant. Ja. Also das kommt erst später. Ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Die bloße Umkehr erweicht schon Gottes Herz. Die bloße Umkehr. Du musst doch gar nicht deine Sünden bekennen. Man könnte ja auch sagen, das kannst du noch gar nicht. Denn unsere Sünde, die wird uns erst klar, wenn der Heilige Geist uns die richtig zeigt. Also Gottes Vaterherz ist ja so unendlich barmherzig. Ich denke immer an diese Geschichte von dem Millionärsohn in Chicago, der also missraten ist und auf die schiefe Bahn kommt und dann irgendwo in der Untergrundwelt Chicagos landet. Und eines Tages geht ihm das Geld aus und er beschließt, einzubrechen in der Villa seines Vaters. Und er kennt noch die Zugänge, er kennt die Alarmanlage und alles, und er weiß auch, wo wahrscheinlich Geld liegt. Und er wartet ab, bis die Eltern weg sind. Und dann bricht er ein im Haus seiner Eltern und findet dann natürlich auch schnell den Weg zum Schreibtisch, zum Geheimfach und so weiter. Und da sieht er eine Schachtel, die er gar nicht kennt. Und er öffnet sie und da liegt ein Brief drin, mein Testament. Und da sagt er, also das guckst du dir jetzt mal an, was dein Alter da sich so vorgenommen hat. Und dann macht er das Testament auf und dann steht drin, für den Fall, dass mein geliebter Sohn eines Tages zurückkommt, vermache ich hier mein ganzes Erbe ungeschmälert ihm als Zeichen dafür, dass ich ihm meine Liebe und meine Treue durchgehalten habe. Und da kann der Sohn nicht anders, ja, als von seiner Klauerei lassen und einen neuen Schritt auf seine Eltern zugehen. Also gibt es ein schöneres Bild, ja, für den barmherzigen Gott. Also diesen Schritt muss man einfach finden, ja, und die Barmherzigkeit entdecken. Sonst bleibt man natürlich immer an der Oberfläche kleben und lässt sich sein Gottesbild vom Teufel sozusagen vermiesen. Und das ist dann immer schade. So, aber nun kommt dieser etwas schwierige Punkt. Wieso steht das in einem Lobgesang drin? Er übt Gewalt mit seinem Arm, zerstreut die hoffärtig sind, in ihres Herzens sind, stößt die Gewaltigen vom Thron, erhebt die Niedrigen. Auch das hat Platz in einem Lobgesang. Dass Gott mit dem menschlichen Hochmut doch zurechtkommt, dass er dafür sorgt, dass die Bäume des menschlichen Hochmuts nicht in den Himmel wachsen, ist tatsächlich auch ein Grund, ihn zu loben. Denn wir erleben ja oft sozusagen äußerlich gesehen das Gegenteil. Dass man denkt, Mensch, den Gottlosen, den geht's ja so gut, ja, und da funktioniert alles und mit ein paar Tricks und finanziellen Täuschungsmanövern kommen die immer wieder auf die Beine und fallen wie die Katze immer wieder auf die Pfoten. Die sind einfach nicht unterzukriegen. Dann zu wissen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wissen Sie eigentlich, woher das Bildwort kommt? Es kommt aus der Bibel, ja? Von den Bäumen, die nicht in den Himmel wachsen. Das kommt aus dem Propheten Daniel, Kapitel 4. Wo der Nebukadnezar diesen Traum träumt von einem riesigen Baum, der immer größer wird, und wo er mit dem Traum nichts anfangen kann, und wo dann Daniel sagt, ja, das bist du, das ist deine Macht, ja, die immer größer wird. Und dann wird der Baum ja umgeschlagen, und der Nebukadnezar wird ganz unruhig, und der Daniel sagt ihm im göttlichen Auftrag, ja, so wird's dir geschehen. So wird's dir geschehen. Ja? Gott sorgt dafür, dass deine Macht nicht bis in den Himmel wächst. Und dann nimmt dieser Nebukadnezar aber diese Traumdeutung nicht ernst und findet noch nicht zur Umkehr. Und ein Jahr später, ist ja eigentlich fast humorvoll, die Szene, Daniel 4, Vers 27, ergeht er sich lustwandelnd auf dem Dach seines Palastes und guckt sich Babel an und sagt dann diesen sinnigen Spruch, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Also man sieht sozusagen seine Brust schwellen bis zum geht nicht mehr, und in dem Moment wird er zum Tier. Genau. Er wird zum Tier und er muss plötzlich Gras fressen. Kann man sich ja vorstellen, ja. Auf allen Vieren läuft er plötzlich durch seinen Garten, was die Minister da wohl in der vorgehaltenen Hand über ihren König wohl gedacht und gesagt haben. Ja. Von heute auf eben, ja, sorgt Gott dafür, dass der Hochmut nicht in den Himmel wächst und dass ja, die Hochmütigen nicht das letzte Wort behalten. Und das will Maria hier ausdrücken. Und das ist ein Grund zum Loben. Man möchte ja dem ärgsten Feind nichts Böses wünschen. Aber das, denke ich, das darf ein Christ hoffen und das darf er wissen. Ja? Der Hochmut ja, hat seine Begrenzung. So, und damit ist nun Maria angekommen, um nochmal in der Struktur zu reden, in ihrem siebten Teil, in ihrem letzten Teil, in der Schlussaussage, Vers 54 und 55, dass Gott auch im Blick auf Israel an seine Barmherzigkeit denkt. Jetzt wird dieser Lobgesang noch einmal richtig gewaltig groß und prophetisch. Jetzt sieht Maria ja, diese geringe Magd Gottes, um es mal so auszudrücken. Jetzt sieht sie weit in die Ferne und sieht das Erbarmen Gottes über seinem Volk Israel. Gott hilft seinen Diener Israel auf. Davon kann man jetzt eigentlich nicht viel erkennen. Die ganze Weltgeschichte gibt von diesem Akt noch nicht viel her. Da möchte man eher andersrum denken und sagen, ja, Gott hilft seinem Diener Israel eigentlich gar nicht auf. Da ist immer wieder viel Not, viel Chaos und jetzt auch wieder im aktuellen politischen Geschehen viel Bedrängnis, die von Jahr zu Jahr stärker wird. Und man fragt sich, wenn Amerika einstmals Israel fallen lässt, was dann aus diesem Volk, aus diesem Staatsgebilde wohl noch werden könnte. Ahmadinejad, ja, hat ja das schon nun mehrmals offen ausgedrückt, dass dieses Staatsgebilde dort in seinen Augen überhaupt keine Existenzberechtigung hat und dass das der große Störenfried des Nahen Ostens wäre. Ja, und das dann hier zu glauben, das möchte man zuallererst den Juden wünschen, dass sie diesen Lobgesang der Maria zu Herzen nehmen. Ja, Gott wird dem Diener Israel aufhelfen. Natürlich muss man hinzufügen, dem Diener Israel. Israel muss erstmal ein Knecht Gottes werden. Ja, muss erstmal hineingenommen werden in den neuen Bund, von dem ja Jeremia einiges zu berichten weiß. Und woraus schöpft Maria diese Gewissheit, dass es da auch nochmal eine Zeitenwende geben wird? Sie schöpft diese Gewissheit aus der Bibel, so wie er geredet hat, zu unseren Vätern, nämlich zu Abraham und zu seinen Nachkommen, ja, zu Isaak, zu Jakob. Maria wusste das und wir sollten es auch wissen. Und Paulus bestätigt das in Römer 9 bis 11. Was Gott zu den Erzvätern gesprochen hat, wird er in jedem Fall durchsetzen. Ja, und er hat gesagt zu Abraham, ich will aus dir ein großes Volk machen und du sollst mitsamt deinen Nachkommen ein Segen werden für die ganze Welt. Und ich mache das. Ja, und das ist ja die ganz große Gewissheit, dass es einen neuen Himmel geben wird, eine neue Erde geben wird, ein neues Jerusalem geben wird und dass es ein neues Volk Israel geben wird und eine neue Menschheit geben wird, dass alles erneuert wird. Ja. Und dass dann der Teufel gebunden ist und dass es dann auch keinen Anti-Judaismus mehr geben wird unter den Völkern. Dass Israel dann zum Frieden findet, zur Ruhe findet und ein Priester- und Königsvolk wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass das, die Maria alles schon geschaut hat, das ist auch so ein Wunder dieses Lobgesangs.